Guten Morgen. Schön mal wieder unter euch zu sein, nachdem ich ja im Frühling aus meinem Wohnzimmer aus zu euch reden durfte und praktisch nur eure Ausschnitte von euren Gesichtern sehen durfte. Es ist schön, wieder neu auch mal die ganze Person zu sehen, also auch ein bisschen unterhalten zu können, auch wenn manchmal die Maske doch ein bisschen stört am Verstehen und Verständnis. Aber es ist schön, dass ihr euch trifft. Wir als Gemeinde, oder ich komme ja aus dem Schwarzwald, aus dem Nordosten des Schwarzwaldes, aus der Nähe von Herrenberg. Wir haben jetzt auch ganz am Anfang uns entschieden für einen Zoom-Gottesdienst, machen jetzt seit 3 Monaten auch Live-Gottesdienste und seit 3 Wochen machen wir nur noch Live-Gottesdienste. Und zwar in 2 Schichten, einmal morgens um 9 Uhr, das ist für die Frühaufsteher, und dann um 10:45, also 10:45, dann ist dann der Gottesdienst hauptsächlich für die Familien. Da werden auch Kinder betreut. Und es ist schön, dass sich das Leben normalisiert, auch wenn es zurzeit wieder ein bisschen anders aussieht. Ich bringe ganz viele Grüße mit von meiner Familie, von der Steffi, von den Kindern, die noch zu Hause sind. Für die war es dann doch ein bisschen zu früh zum Aufstehen. Vor allem für die Kinder. Ich konnte ihnen heute kein Zoo versprechen und kein BMW-Museum danach. Deswegen haben sie entschieden, zu Hause zu bleiben. Falls ihr euch wundert, ich huste. Ich sage es bewusst in diesen Zeiten, ich bin negativ, durch und durch. Schon 3-mal getestet und jedes Mal für negativ empfunden. Das hätte ich Ihnen auch so sagen können, ja, den Ärzten. Ich bin zurzeit ein bisschen in Behandlung, habe seit ungefähr einem halben Jahr so einen Reizhusten, einen trockenen Husten. Geht einfach nicht weg. Ich werde die Woche wieder zum Arzt gehen und wir werden nach den Quellen suchen. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich zwischendurch mal husten muss. Ja, ich sollte die Woche in Armenien sein. Ich hatte gebucht, nach vielen Monaten wieder unterwegs zu sein. Wir haben in Armenien uns vor 10 Jahren ein Haus gekauft. Damals, ich bin der Eigentümer von diesem Haus. Damals war es unmöglich, das auf eine Person oder auf eine Organisation im Lande anzumelden. Aber wir sind 2 Eigentümer, ein Mann aus Schottland und ich. Wir sind die Eigentümer von diesem Büro. Wir waren jetzt oder sind jetzt dabei, das Haus zu überschreiben auf einen Nachfolger, auf die KIB in Armenien, und wollten das diese Woche tun. Aber Austrian Airlines hat mich erstmal verschoben, dann nochmal verschoben. Und am Ende dann storniert. Wenn es Gott will und die Austria fliegt, dann fliege ich am Donnerstag nach Jerewan, um dort eben hoffentlich am Freitag diese Papiere zu unterschreiben, damit das Haus dann langsam in die Hände von lokalen Vertretern der Organisation übergehen können. Da bitte ich euch zu beten, dass dieses Land zur Ruhe kommt. Die meisten wissen es wahrscheinlich, seit dem 29. September ist in Armenien wieder Krieg. Das ist ein Krieg, der schon seit 20 Jahren geht. Über 20 Jahre, wurde 1999, er ging 99 los, dann gab es Pausen zwischendurch. Das geht eigentlich um eine ganz unbedeutende, in unseren Augen, Region, Nagorno-Karabach oder Bergkarabach. Eine Region, wo nur 140.000 Menschen wohnen, wo es keine Industrie gibt, wo es keine wichtige auch agrarwirtschaftliche oder Agrarflächen gibt, bis auf ein paar Quadratkilometer. Aber es ist halt eine sehr geschichtsträchtige Region für beide Völker, für die Armenier und für die Aseris. Und beide kämpfen verbittert um dieses kleine Land, das ist so groß wie das Saarland. Und wie gesagt, seit 20 Tagen wird wieder geschossen. Wir haben zurzeit sehr viele Menschen auf der Flucht auf beiden Seiten. Und ich möchte hier bewusst keine Partei einnehmen, weder für die Armenier noch für die Aseris. Gott liebt beide Völker. Gott möchte, dass beide Völker, dass alle Völker Gott kennenlernen. Und deswegen, wir arbeiten auf beiden Seiten. Ganja wurde gestern getroffen. Ich weiß nicht, wer es die Nachrichten gesehen hat. Ganja, die Stadt, da wohnt unser Leitungsehepaar von Aserbaidschan, war bis 1920 armenisch sprechend, dann türkisch oder aserisch sprechend. Ich will nicht alle Details und kann auch nicht alle Details erklären. Es wird geschossen. Es leiden Menschen, es leiden Kinder, es leiden Gotteskinder vor allem. Wir haben unser Büro in Jerewan ist zurzeit überfüllt mit Flüchtlingen, die alles verloren haben. Die eine Familie sind drei Kinder mindestens, die ich kenne, also zwei Töchter und die Mutter, die ist jetzt in Jerewan, Vater und Sohn oder ja, Vater und Sohn auf der Front. Seit 3 Wochen haben sie keine Kommunikation und das ist ganz schlimm. Es ist schlimm, wenn Menschen Haus und alles verlieren, Heimat verlieren, selbst wenn sie zurückkehren, müssen sie wieder mühsam aufbauen, der Winter steht vor der Tür. Also betet bitte für Armenien. Dann haben wir ganz große Schwierigkeiten auch in Asien. Kirgisien hatte parlamentarische Wahlen. Da gab es große Unruhen. Es gab wieder Explosionen in der Stadt. Jetzt wurden die Wahlen annulliert. Und trotzdem kommt das Land nicht zur Ruhe. Da können wir beten, dass Kirgisien auch da nicht großen Schaden nimmt. Da haben wir eine sehr gute Arbeit. Wir haben dort seit 2 Jahren ein Freizeitheim, wo wir auch dieses Jahr verkleinert, sehr minimiert Freizeiten durchführen konnten. In der Regel durften dann Kinder nur in Begleitung der Eltern kommen. Und jedes Elternteil musste dann Verantwortung übernehmen für das Kind, für sein eigenes Kind. Auf diese Weise konnten wir im Sommer doch 5 oder 6 Wochen lang kleine Gruppen aufnehmen. Im Großen und Ganzen hat Corona den Osten sehr stark erwischt. Dazu kann man halten, was man will. In Deutschland ist man relativ gut geschützt durch die gute Vorsorge. Aber ich habe ungefähr 30 Mitarbeiter, die in diesem Jahr im Krankenhaus waren. Zum Teil sehr schwer, zum Teil lange. Eine junge Frau von 42 Jahren musste 8 Wochen im Krankenhaus verbringen, zusammen mit ihrem Mann, mit ihrem Kind und mit ihrer Schwiegermutter. Die Versorgung im Osten ist sehr schlecht. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass viele Menschen schon vorher kein Vertrauen zu den Ärzten haben. Wir haben eine ganz große Anzahl von Menschen, die sich überhaupt nicht impfen lassen, weil viele Impfungen schmutzig sind. In Kirgisien wurde 1994 4.000 Kinder geimpft mit HIV-verseuchtem Blut. Das kam von Indien, wurde reingebracht, es war HIV-verseucht. Und diese Kinder sind heute junge Erwachsene, sind fast alle HIV-positiv. Und deswegen ist natürlich das Vertrauen in die ärztliche Versorgung ganz oft sehr, sehr schlecht, sehr gering, sehr niedrig. Auf der anderen Seite sind viele Menschen heute auch nicht grippengeimpft und so weiter. Und deswegen betrifft das sehr viele auch, vor allem auch Christen, viele Gemeinden, Gemeindeältesten sind erkrankt, Pastoren sind erkrankt. Zum Teil hängt es damit zusammen, dass man gemeinsam Abendmahl gefeiert hat. In Russland feiert man immer noch aus dem einen Becher, überwiegend zumindest. Das hat man jetzt zwangsweise abstellen müssen, aber eben damals waren es doch Probleme. Und es gab viele Pastoren, die mussten, weil sie intensiven Kontakt haben zu Leuten in der Gemeinde, mussten dann ins Krankenhaus. Wir haben ganz viele, die gestorben sind. Das muss ich ehrlich sagen, von daher, ich will jetzt keine Panikmache machen, ich will auch kein Thema das aufreißen, aber einfach nur als Gebetsanliegen. Ganz kurz noch von der Familie, wir konnten eine sehr schöne Hochzeit feiern, zweigeteilt, einmal in Sachsen, standesamtlich, am 6.6. und dann am 1.8. in Schwäbisch Gmünd, gerade in diesem guten Loch, wo alles gelockert wurde, mit über 100 Gästen bei 48 Grad Wärme. Also es war eine wunderschöne Hochzeit. Unser Christoph hat seine zweite Damaris nach Hause gebracht. Jetzt haben wir genau 4 Töchter und 4 Söhne. Das ist immer ein schönes Gleichgewicht. Ja, so viel ein paar Informationen. Wenn ihr beten wollt für uns, auch für die Arbeit, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Unser Daniel ist in Spanien, auch arbeitet dort mit Wort des Lebens. Auch sie haben sehr große Begrenzungen, durften 2 Camps durchführen. Aber zurzeit sind sie auch im Hausarrest, noch viel schlimmer als wie bei uns. Er darf nur 2 Stunden am Tag aus dem Haus und nur zum Einkaufen und ein bisschen am Strand laufen, sonst nicht. Ja, es sind turbulente Zeiten, die jeden auf eine andere Art und Weise erwischen und betreffen. Jeder von uns verarbeitet sie anders. Und ich glaube, da passt auch dieses Thema, was ich heute mit uns betrachten möchte, sehr gut dazu. Ich meine, ich habe es schon mal erzählt, Ich predige seit ungefähr 4 Jahren in unserer Gemeinde den Hebräerbrief. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und im Sommer war ich erst bei diesem Kapitel angelangt. Und die Hoffnung für alle überschreibt diesen Abschnitt, die Verse 32 bis zum Ende vom Kapitel 10. Euer Glaube muss sich bewähren. Die Hebräer waren Menschen, die hatten eine Entscheidung getroffen für ein Leben mit Gott. Das waren auch früher, die meisten zumindest, waren früher auch schon Menschen, die an Gott glaubten, aber sie lebten nach dem alten Bund. So wie Gott es Mose verheißen hat oder geboten hatte. Sie lebten mit den ganzen Ritualen der Opfergebräuche und so weiter des alten Bundes. Und als dann der neue Weg kam, so hießen die Christen am Anfang, der neue Weg, als dann dieser Weg von diesem Erlöser kam, ja, wo dann auch viele Nicht-Juden, damals oder man sagt ja heute noch Heiden, dazu kamen, da fiel dieses alte Muster in sich zusammen. Und diese Menschen, sie hatten sich für Jesus entschieden, sie lebten mit Jesus. Und sie waren auch am Anfang sehr begeistert, ja, sie hatten eine Entscheidung getroffen für ein Leben mit Jesus. Viele lebten in der Diaspora, sie hatten nicht diesen Zugang zum Tempel, sie hatten nicht diesen Zugang zu den alltäglichen Opferritualen. Viele lebten im großen römischen Reich. Wir wissen, dass es viele in Rom gab, in Ephesus gab, viele Juden. Und für sie war es so eine Mischung zwischen Erleichterung, ja, Erleichterung und Freude. Auf der anderen Seite auch Angst. Leben wir auf der richtigen Seite? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Mit dieser Abkehr vom alten rituellen Glauben zum neuen, sage ich mal so, geistigen Glauben, ja, Herzensglauben, wo Aktivitäten wie Opfergaben, wie tägliche Gebete und so weiter, wie sie vorgeschrieben waren, nicht mehr notwendig waren. Und im Laufe der Zeit waren viele müde geworden. Der Hebräerbrief wurde geschrieben ungefähr 65 bis 70 nach Christus. Geschichtskenner wissen, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Den Juden ging es nicht gut. Die jüdische Enklave innerhalb des Römischen Reiches verlor komplett ihre Selbstständigkeit. In Rom stand ein neuer Kaiser auf, der sehr berühmt wurde für seine Christenverfolgung. Der alles dran setzte, um Christen zu minimieren, dezimieren, zerstören, den Löwen bei den Spielen zum Fraß zu geben. Und viele waren sehr unsicher geworden. Haben wir überhaupt die richtige Entscheidung getroffen? Und die Verheißung Gottes oder Verheißung Jesu, dass er sagte, diese Generation wird nicht vergehen, ehe das alles geschieht, die erfüllte sich nicht. Viele glaubten, dass Jesus innerhalb der Generation nach seiner Himmelfahrt wieder zurückkommen würde. Inzwischen waren über 30 Jahre vergangen. Viele waren gestorben. Viele der ersten Jünger waren gestorben. Und so war bei ganz vielen Leuten eine Ernüchterung, eine Enttäuschung im Entstehen. Und die Frage war ganz oft, hat Gott uns verlassen? Haben wir uns getäuscht? Und ich glaube, das ist ein Problem, was auch uns oft im Alltag betrifft. Was auch unsere Woche oft begleitet. Also ich bin ja nicht das, was ich hier stehe, sondern mein Glaube wehrt sich in der Woche. Ich kann hier gut reden. Ich bin hier Gast, ihr kennt mich nicht, ihr kennt nicht meine Macken. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ihr kennt nur mein Anzug hier, mein Gesicht. Aber die Frage ist, was geht in mir vor während der Woche? Und ich sage euch eins, da ist ganz schön oft Erbe, Glaubenserbe. Da ist ganz schön oft Entmutigung. Verzweiflung und Leere. Und da kommt man zum Gottesdienst am Sonntagmorgen, dann gibt man sich wieder so eine Spritze, eine Ermutigung und denkt, jawohl, jetzt mach ich's. Aber dann kommt der Montag und der Dienstag. Und ich denke, jedem von uns geht es oft genauso wie den Hebräern hier, dass wir losgelaufen sind, dass wir gestartet sind, aber irgendwann sind wir gestolpert, aus verschiedenen Gründen. Und so ermutigt der Schreiber hier in Kapitel 10, er sagt, Leute, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen, ja. Dieser Abschnitt, Verse 32 bis 38 oder man kann auch 39 sagen, die sind eingekeilt zwischen einer Ermahnung und einer Ermutigung. In Vers 10, Kapitel 10 meine ich jetzt, Kapitel 10, so ab Vers 19, da ermahnt er seine Zuhörer weiterzumachen. Es heißt hier ganz oft, so lasst uns nur hinzutreten. Vers 24, so lasst uns aufeinander Acht geben, ja. Und uns gegenseitig anspornen. Nach Kapitel 10 kommt das große Kapitel der Glaubenshelden. Kommt das große Kapitel der Vorbilder, der biblischen Vorbilder, wo der Schreiber sagen möchte, guckt euch diese Menschen an. Fast alles waren Männer, zwei Frauen werden erwähnt, aber die ganzen 40 Kapitel, die beschreiben Glaubenshelden. Und so sind diese sieben Verse eingekeilt in zwischen dieser Ermahnung im Glauben nicht festzuhalten und der Ermutigung, auf Vorbilder zu schauen, wie andere Menschen gelebt haben. Drei Sachen möchte ich hier betonen heute Morgen. Drei Sachen, die uns helfen möchten und hoffentlich auch euch helfen möchten oder können, im Glauben festzubleiben. Im Glauben stabil zu bleiben. Euren Glauben wieder zu festigen. Erstens, in Vers 32 sagt, erinnert euch aber der früheren Tage. Erinnert euch der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Das erste Rezept im Glauben zu wachsen ist Rückschau. Erinnert euch an früher, sagt er. Und er sagt ja ein ganz spezifisches Datum. Er sagt an die Zeit, da ihr gläubig wurdet. Damals, als ihr euch entschieden habt, mit Gott zu leben. Und dann beschreibt er in den nächsten Versen, bis Vers 34, dann beschreibt er eigentlich etwas, was für kleine Kinder komplett untypisch ist. Für junge, junggeborene Menschen untypisch ist. Was machen wir mit Babys? Ja, wir haben ja ein Baby. Was machen wir mit Babys? Wir schützen sie, oder? Wir schützen sie physisch. Wir nehmen ihnen alle Verantwortung weg. Wir tragen sie. Wir geben ihnen ein gutes Zuhause. Kein Vater und keine Mutter würde einem Kind das zutrauen oder von ihm das verlangen, was man von einem 18-Jährigen oder 20-Jährigen verlangt. Ja, wir geben ihm Essen. Er muss sich nur melden. Ich weiß, ob es er ist oder sie. Er muss sich nur melden. Ja. Kaum, dass er einen Piepser macht, da kriegt er seine Milch. Wenn er ein bisschen größer wird, dann geben wir ihm festere Speise. Wenn es noch größer wird, dann fängt er an, sich vielleicht die ersten Sachen anzuziehen. Aber interessanterweise sehen wir in diesem Kapitel, dass Gott oft anders vorgeht. Damals, als die Hebräer jung waren im Glauben, da hatten sie unheimlich viel zu erdulden. Ja, sie hatten, der Herr sagt ja, er spricht hier von Schmähungen, er spricht hier von Bedrängnis, er spricht hier von Ketten, also Gefängnis. Und damals waren die Ketten oder die Gefängnisse nicht so bequem wie heute. Er spricht hier von Raub der Güter, Enteignung. Also Gott hatte diesen Menschen damals unheimlich viel zugetraut an Prüfungen. Und er sagt, das alles habt ihr auf euch genommen, weil ihr in euch gewiss wart, dass etwas Besseres auf euch wartet. Ich finde es immer so erstaunlich, dass junge Christen oft zu so viel Opfer bereit sind. Und so viel Hingabe bereit sind. Manches ist vielleicht unüberlegt. Manches ist noch sehr, 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 sehr spontan und sporadisch. Und trotzdem, Gott traut seinen Menschen oft ganz, ganz vieles zu. Und ich denke dann viele Beispiele auch in unserer Region. Im Osten gerade so in der islamischen Welt, ja, was müssen Menschen auf sich nehmen oder erdulden, wenn sie Christen werden? Aber auch bei uns, wir haben jetzt einen ganz lieben jungen Mann, der ist seit einem Jahr bei uns im Ältestenrat, er kommt aus der katholischen Kirche. Und er sagte, als ich dann nach Hause kam, noch als lediger Mann, und mein Eltern sagte, dass ich aus der Kirche austrete, aus verschiedenen Gründen, das war sein Weg, aber ich möchte jetzt eine ganz persönliche Beziehung mit Gott erleben. Er sagte, was muss ich alles über mich ergehen lassen? Von Verwandten, von Bekannten, von Freunden oder ehemaligen Freunden, von Absagen, von Abneigung, sogar von Freundschaftsbrüchen. Und es war, sagt er, für mich ganz oft ganz, ganz schwierig zu sehen, dass mein Glaube mir eigentlich erstmal nur Nachteile gebracht hat. Eigentlich nur Probleme gebracht hat. Christoph, so heißt dieser Mann, ist ein sehr leidenschaftlicher Evangelist. Er ist bei uns zuständig für den Büchertisch, ihn hält nichts zurück bis heute. Aber sagt er, damals als junger Mensch, da war ich oft am Verzweifeln. Und trotzdem diese Hoffnung, diese Gewissheit, dass in meinem Leben etwas passiert ist, was mir niemand rauben kann. Dass mein Leben sich geändert hat, dass mein Leben ganz neue Motivation bekommen hat. Der hat mich am Laufen gehalten. Die Tatsache, dass dieser Schreiber hier das so erwähnt, und zwar am längsten, es sind drei Verse, wo der Schreiber sagt, schaut euch doch mal zurück. Und erinnert euch an Gottes Führung damals, beweist oder zeigt, dass die Hebräer jetzt müde waren. Dass sie vielleicht nicht mehr in der Lage waren, Leiden auf sich zu nehmen, Spott auf sich zu nehmen. Aus verschiedenen Gründen. Aber gerade damals in der Anfangsphase, das möchte der Schreiber ja sagen, da hat sich doch Gott bei euch ganz wunderbar gezeigt. Ganz groß gezeigt. Denkt doch mal dran, wie Gott euch geführt hat. Nun sitzen hier, keine Ahnung, 30, 35 Leute heute Mittag oder heute Morgen. Ich weiß nicht, wie viele zu Hause noch dazu sitzen. Jeder von euch hat eine Geschichte. Jeder von euch hat eine Wanderung mit Gott miterlebt. Die einen vielleicht 20 Jahren, die anderen vielleicht schon 30 Jahren. Die anderen nur 5 Jahren. Aber es ist so wichtig, zurückzuschauen. Zurückzuschauen, auch im eigenen Leben zu sagen, Herr, was habe ich mit dir nicht alles erlebt? Ich denke da zum Beispiel an diese eine ganz, ja, man könnte menschlich gesehen sagen, kuriöse Geschichte. Ich war einmal unterwegs, ganz am Anfang nach der Wende, im Auto. Wir waren schon in Bulgarien, wir lebten in Bulgarien und wir mussten damals uns Geld abholen von Österreich oder Deutschland, weil das Bankwesen nicht funktionierte und so alle 6 Wochen bin ich dann ins Auto, bin dann von Bulgarien durch Rumänien, dann nach Ungarn, dann entweder nach Österreich, wir wohnten ja davor in Österreich, wir hatten dort noch ein Konto, und da konnte ich dann Bargeld abheben, um dann wieder zurückzufahren zu meiner Familie. An diesem einen Tag, da bin ich losgefahren, morgens früh, in aller Frühe, bei uns dort in Bulgarien, im Südosten des Landes. Es gab damals zwischen Bulgarien und Rumänien noch keine Brücke, nur eine Fähre. Naja, und die Südeuropäer hatten zumindest damals ihre eigenen Arbeitsbequemlichkeiten oder Arbeitsrhythmen. Ich hatte mir alles vorausgerechnet, kam dann an die Fähre und aus einer Stunde wurden dann 11 Stunden. Und auf alle Fälle kam ich dann erst sehr, sehr spät auf die Fähre. Und ich bin dann mit der letzten Fähre des Tages nach Rumänien gekommen, auf die Nordseite der Donau, und überlegte mir, was machst du jetzt? Wenn du jetzt ein Hotel buchst, dann ist am Morgen dein Auto weg. Durchfahren alleine ist gefährlich, aber ist die bessere Möglichkeit. Und so bin ich losgefahren, nachts um 1 Uhr. Stockdunkel, alles schlief, nur ein einsamer Mann war da unterwegs entlang der Donau. Und ich fuhr so eine halbe Stunde nordwärts und plötzlich sehe ich so eine Taschenlampe, die mir winkt. Bin dann langsamer gefahren, ein Polizist, ein Mann in Polizeiuniform hält mich an. Nachts um 2, keine Ahnung, 2:30, hält er mich an und sagt zu mir im ganz gebrochenen Englisch, give me your money. Und hält die Waffe mir ins Gesicht. Keine Ahnung, ich bin kein Waffenexperte, war nie beim Bund, ob es ein Spielzeug war oder nicht. Es ist nachts 2:30. Ich sehe diese Waffe und ich sage, ich habe kein Geld, I have no money. Es war auch so, ich bin zum Geld hingefahren, ja, Geld abhole. Und er sagt mir, give me your money. Was macht man da? Und ich habe gesagt, Herr, ich bin jetzt voll in deiner Hand. Und plötzlich sehe ich hinter mir ein Auto kommen. 2 Scheinwerfer, ein Auto kommen, es kommt immer näher. Und dieser Mann sagt, go, go, go. Ich mache das Fenster zu, fahre los. Und in dem Moment gehen die Autoscheinwerfer aus. Und ich bin bis heute sicher, dass es ein Engel war. Dass Jesus mir jemand schickte, der gar nicht reell war. Sondern er sagte, mit dem Kerl bin ich noch nicht fertig. Der muss noch was für mich tun. Und dann bin ich losgefahren. Ich muss sagen, die Nacht war, da war ich wach. Ja, ich kam dann irgendwann morgens an die ungarische Grenze, habe mir dann ein Zimmer genommen, um auszuruhen. Und diese Momente, die geben mir bis heute oft Mut, weil ich genau weiß, Gott ist nicht nur ein Spielzeug, eine Erfindung, sondern er ist ganz reell. Und wenn ich so manchmal in verzweifelten Lagen bin, dann kommen solche Momente, und ich könnte viele, viele davon erzählen. Momente, wo Gott sich bewiesen hat. In Zeiten der Verzweiflung, in Zeiten der Leere, da hilft es oft, nach hinten zu blicken, zurückzuschauen. Und ich mache dir Mut, zurückzuschauen. Ich hatte 2006 meinen Burnout, 6 Monate krankgeschrieben, totale Blockade. Und Gott hat mich zurückgeführt. Und so nehme ich mir in der Regel einmal im Monat so Zeit, um einfach mal stille zu werden. Um einfach mal für mich zu sein. Meine Lösung für mich persönlich ist, ich laufe den Jakobsweg. Bin inzwischen bei Interlaken angelangt. Es sind immer so 30 Kilometer pro Etappe. Aber das ist für mich die Zeit, wo ich zurückblicken kann und über Gottes Wege staunen kann. Und sagen kann, Gott, du warst so großartig in meinem Leben. Das ist das, was der Schreiber hier sagen möchte, den Hebräern. Leute, schaut zurück. Ihr habt Schwierigkeiten gehabt, ja. Ihr habt Probleme gehabt, ja. Ihr wurdet enteignet, ja. Aber was habt ihr das mit Freude gemacht? Weil ihr wusstet, wofür ihr es getan habt. Bist du vielleicht auch entmutigt, weil Familie nicht klappt, weil Kinder nicht klappen, weil du selber nur noch klapperst und nicht weitermachen kannst? Dann schaue zurück, nimm dir Zeit. Vielleicht einen Stift in die Hand, ein Blatt Papier und sage, Herr, jetzt schreibe ich mir ein paar Punkte auf. Damals und dort habe ich dich so wunderbar erlebt. Das ist das Erste. Rezept, um dem Glauben zu wachsen. Also zurückzuschauen in die Vergangenheit. Zweitens, aufzublicken in die Gegenwart. Vers 35 heißt es, so werft, auf dem Bildschirm stand, so werft jetzt eure Zuversicht nicht weg. Also in Vers 32 hieß es, damals, früheren Tagen. Vers 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg. Der eine große Belohnung hat. Der Blick nach hinten in die Vergangenheit hilft mir, heute zu leben. Heute da zu sein. Und zwar, indem ich mir die Aufgabe, die Berufung vor Augen führe, die Gott oder zu der Gott mich berufen hat. Vers 36, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Als junger Mann war ich mal mit einem Team von Männern, von Jungs, von Jugendlichen in Saas-Fee. Ich weiß nicht, wer Saas-Fee kennt. Es ist ein wunderschöner touristischer Ort in der Schweiz. Damals autofrei, ich vermute heute immer noch. Wir waren jung, wir haben dann gecampt und sind dann morgens um 2 Uhr losgelaufen. Weil wir unbedingt den Sonnenaufgang erleben wollten. Saas-Fee oder die Berge dort sind so alle über 3000 Meter. Wir sind losgelaufen in der Dunkelheit, vollgepackt mit Proviant, mit Getränken, und da sind wir aufgestiegen. Und dieser Aufstieg, der war wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Es war Nebel, es war feucht, und je weiter wir kamen, umso mehr bläste der Wind. Und so mussten wir uns immer wieder neu den Mut zusprechen und zu sagen, Leute, wir machen weiter, wir machen weiter. Wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Ziel vor Augen, wir wollen nach oben. Wir wollen diesen Berg erklimmen. Ganz oft, und gerade heute in der Zeit oder in diesem Jahr, wo wir so viele negative Meldungen haben, da bleiben wir dran haften. Ja, manchmal innerhalb der Familie. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine junge Familie. Da lebt der Mann in dieser ständigen Panik. Ja, er geht seit 7 Monaten nicht aus dem Haus, noch nicht mal zur Arbeit. Panik. Und alles, was wir tun, ist ihm das Versuchen auszureden, aber er kommt da nicht raus. Und andere wiederum machen es ganz anders. Aber es ist so wichtig, dass wir auch im Jetzt uns Zeit nehmen, zu sagen, Herr, wozu hast du mich hierhin gestellt? Wozu hast du mich berufen? Und ich meine damit nicht eine konkrete Aufgabe, zu der Gott uns beruft. Die kann sich ändern. Die kann sich verändern. Die kann heute hier sein, morgen dort. Ich bin heute bei der KIB. Ob ich das in einem Jahr bin, weiß ich nicht. Aber es geht darum, dass Gott unser Leben dazu berufen hat, um ihm Ehre zu geben, Ehre zu machen. Dass wir durch unser Verhalten, durch unser Wesen, den Auftrag, wie er sagt, den Auftrag, den Willen Gottes zu erfüllen, zu Ende bringen. Mir hilft das, wenn ich morgens früh aufstehe und mein Körper sagt, es sind noch so viele Tage zur Rente, überlebst irgendwie. Mein Kopf sagt, ich will nicht aus der Bettdecke raus und so weiter, weil wieder mal Problemchen da sind. Dann aufzustehen, zu sagen, Herr, aber ich bin noch da, um dich zu verherrlichen. Und trotz meiner Schwäche und trotz meiner Begrenzung möchte ich diesen Tag heute nutzen, um dich zu verherrlichen. Wir hatten mal vor 6, 7 Jahren ganz große Probleme in unserer Ehe wegen einer Gemeindespaltung. Wir standen auf 2 verschiedenen Fronten. Meine Frau stand bei der einen Gruppe und ich stand bei der anderen Gruppe. Und das ging so weit, dass wir uns, ehrlich gesagt, nicht mehr in die Augen schauen konnten. Und es ging so weit, dass wir uns sagten, was bringt das Ganze überhaupt noch? Und ich weiß noch, wie wir eines Tages da saßen und sagten, eigentlich ist unsere Ehe nur noch ein Schrotthaufen. Wir sagen nichts mehr zueinander, wir haben nichts mehr zueinander zu sagen. Wäre es nicht einfacher und besser gewesen, wir machen hier einen Cut. Und dann saßen wir da und sagten wir, aber wir haben uns ein Versprechen gegeben und das wollen wir auch einhalten. Und an diesem Nachmittag, da haben wir gesagt, ab heute wollen wir uns jeden Tag etwas Positives dem anderen zuflüstern. Eine kleine positive Sache, die kann so klein sein. Das kann was Physisches sein, mir gefällt deine Frisur, oder danke für das Putzen, danke für das Spüle. Also manchmal ganz, ganz Kleinigkeiten, danke, dass du mich angelächelt hast. Und wisst ihr was, innerhalb von 4 Monaten hatten wir eine komplett neue Ehe. Weil wir nicht mehr die Probleme sahen, in denen wir steckten, sondern immer mehr und mehr Positives sahen am anderen und Positives sahen auch an uns. Der Schreiber sagt, schaut nach hinten. Schaut nach hinten, was Gott gemacht hat, was Gott mit euch getan hat, wie er euch geführt hat. Dann schaut hinauf, jetzt, im Heute, schaut hinauf auf das, was ihr im Gott habt, was ihr in Jesus habt, an Schätzen, an Dankbarkeiten. Und dann drittens, er sagt, schaut nach vorne. Der Ausblick, Vers 37. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Schaut nach vorne. Neben dem Rückblick und dem Aufblick ist für uns Christen der Ausblick unheimlich entscheidend für unser Glauben. Im Juni dieses Jahres, ich habe es geschrieben, ist mein Vater heimgegangen. 5 Tage vor seinem Geburtstag, vor seinem 81. Geburtstag. Er war schon lange krank, wir wussten das. Die letzten 10 Jahre war er mehr auf Kuren und Krankenhäusern, er litt unter x Krankheiten. Und eines seiner letzten Worte, mein Bruder Heinrich war bei ihm am Tag davor, bevor er gestorben ist. Eines seiner letzten Worte waren, ich möchte nach Hause. Leute, das sind die besten Worte, die ein Mensch sagen kann. Wenn er weiß, das, was ich hier durchmache. Und mein Vater hat einiges durchgemacht. Er war im Frühjahr 14 Tage nicht zu Hause. 8 Wochen im Krankenhaus, 6 Wochen Kur. Und als einer meiner Brüder ihn besuchte, und der Vater war im 3. Stock auf dem Balkon, und mein Bruder unten im Garten, weil sie sich nicht sehen durften, da weinte mein Vater mit 81 Jahren Wasserbäche vor Freude, dass er endlich mal wieder seine Familie sehen durfte. Und die letzten Wochen, Monate waren nicht einfach. Aber dieser Ausblick, heimgehen zu dürfen, hat ihm Kraft gegeben bis zum Ende. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das hier nicht Endstation. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in deinem Leben herrscht, in deinem Leben ist, dann bist du auf dem Weg nach Hause. Du bist noch nicht zu Hause. Egal, ob du in Bayern wohnst, Württemberg, Deutschland, Europa, es geht heim. Und das möchte der Schreiber den Leuten hier sagen. Sagt er, Leute, es dauert nur noch eine kleine Weile. Und dann wird sich's vollenden. Später in Kapitel 11, dann ganz am Ende, da sagt er diese, und er führt da auch sehr viele Leiden durch von diesen Vorfahren, sehr viele Schmerzen. Er sagt, die haben es alles erduldet. Auf eine Hoffnung hin, auf eine wunderbare Zukunft. Es geht weiter, als wir damals diesen Saas-Fee-Berg hochstiegen, und ich weiß nicht mehr, wie der Berg selber heißt. Irgendwann so, morgens 5:30, da brachen wir durch die Wolken. Da brachen wir durch. Es war so 10 Minuten vor Sonnenaufgang. Da brachen wir durch. Und ich werde diesen Anblick nie vergessen. Wir standen auf so einem Teller, ungefähr so groß wie dieser Raum. So eine flache Spitze vom Berg. Die war vielleicht 1/2 Meter hoch über den Wolken. Unter uns ein Meer aus Wolken, eine weiße Decke. Komplett vergessen war, was drunter stand. Und wir standen auf diesem Podest im Himmel. Und dann kam die Sonne hoch. Ein roter Ball, der uns da begrüßte. Und wisst ihr was? Das sind jetzt, keine Ahnung, 35 Jahre her, 40 Jahre her. Ich weiß es bis heute noch. Aller Schmerz, alle Blasen, Der ganze Schweiß spielte keine Rolle mehr. Wir standen da auf der Spitze dieser Erde und wir haben uns von dieser Sonne begrüßen lassen. Für mich ist das ein guter Vergleich für den Himmel. Eines Tages, da werden wir drüber stehen. Eines Tages, da werden wir alles vergessen, was diese Erde uns an Leid und Schmerz zugefügt hat, an Ungerechtigkeit. Und da werden wir in einer wunderbaren Harmonie mit Gott leben. Ich weiß nicht, ob du verzweifelt bist, ob du leer bist. Aber vielleicht helfen dir diese Worte heute. Schau zurück auf deinen Gott, wer dich geführt hat. Auf das, was du mit ihm erlebt hast. In der Vergangenheit, in diesem Jahr, im letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt. Schaue hinauf und erinnere dich an das, wozu Gott dich berufen hat, was du in Gott hast, an Schätzen. Und vergiss nicht den Ausblick, diese Hoffnung auf eine vollkommene, vollendete Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.